Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben wieder einen Gast in der neuen Folge und zwar Melli. Und Melli hat mehrere Filme mitgebracht, über die wir diskutieren wollen. Zum Beispiel Mr. Nobody und wir wollen darüber reden, was diesen Film so genial macht. Euch viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Wir haben uns heute nochmal einen Gast eingeladen und wir ist der Niklas erstmal. Hallo Niklas.
Hallo Tom.
Und unser wundervoller Gast ist Melli. Hallo Melli.
Hallo.
Du wolltest ja seit langem schon mal teilhaben an diesem großartigen Podcast und bist ja auch ein bisschen filmverliebt, würde ich es mal so nennen. Und hast uns drei schöne oder vier schöne Filme mitgebracht, über die wir heute so ein bisschen quatschen. Und uns interessiert dann natürlich auch so ein bisschen, wir sind ja doch in so einer kleinen Bubble, dass wir viel, sag ich mal, das Gleiche feiern und nicht feiern.
Ist das so?
Ja, wir haben schon oft eigentlich eine relativ gleiche Meinung, deshalb.
Okay. Also ist nicht deckungsgleich tatsächlich? Wir haben schon Filme, wo wir dann doch schon größere Differenzen haben und große Streits ausgefochten wurden. Aber wahrscheinlich ist es schon so, dass wir so einen Kanon haben, der schon sehr überlappend ist.
Würde ich sagen, ja. Und wird sich jetzt zeigen, ob du da mit in unserem Kanon bist oder nicht. Das weiß ich tatsächlich selber noch nicht, weil wir gar nicht so viel über Filme gequatscht haben bisher.
Ja?
Ich glaube nicht.
Ich weiß es auch nicht, nee.
Nicht, dass ich
Wir sind auf jeden Fall immer sehr schnell auf diesen Podcast gekommen. Und dann ging es straight in eine Richtung.
Ja. Straight in eine Richtung. Du hast auf jeden Fall, ich werde jetzt einfach mal mit Film 1 starten, ja, den du mitgebracht hast. Und zwar Mr. Nobody.
Korrekt.
Wieso hast du diesen Film gewählt?
Gewählt,
ja.
Ich habe gedreht, verstanden.
Achso, sorry, gewählt.
Ja, ich habe da mitgespielt. Ne? ja, gute Frage. Ist ein Film, den habe ich, keine Ahnung, wann kam der raus?
2009,
genau. Also auf jeden Fall ist schon was her, dass ich den gesehen habe. Und er hat mich irgendwie relativ beeindruckt von dieser Philosophie her. Jede Entscheidung, die du triffst, hat eine gewisse Wirkung, Auswirkung, macht ja auch irgendwie Sinn. Und dass sich dann da jemand dran getraut hat, dieses Experiment einfach mal durchzuspielen. So, und das fand ich halt irgendwie ganz, ganz packend und ganz cool. Ich finde, der Soundtrack oder die Musik, die gewählt wird, den, ja, finde ich ganz gut und ja.
Und du magst Jared Leto.
Genau,
finde ich auch. Das ist auch mal ein wichtiger Punkt wahrscheinlich, ne?
Ja, ich finde, er ist halt sehr, sehr vielseitig und das kommt da halt auch wieder raus. Und ja, also ist halt nicht, es gibt ja diese bekannten Schauspieler, die immer nur in ein bestimmtes Klischee passen, eine bestimmte Sache bedienen und das ist halt irgendwie bei ihm klar nicht so. Und auch so ein bisschen was Zwielichtiges hat und genau, und der Film ist überhaupt nicht vorhersehbar. Das finde ich halt auch relativ schön. Du sitzt da und weißt halt eigentlich gar nicht, okay, auf was habe ich mich jetzt eingelassen? Was ist das Ziel der ganzen Sache? Und das, ja, hat mich beeindruckt, nachhaltig.
Nachhaltig, ja. Ja, kurz an der Stelle nochmal der Hinweis, wir werden jetzt auch gegebenenfalls in den Spoiler-Bereich eintreten. Also, falls euch die Ausführung von Melli gefallen hat und ihr Mr. Nobody noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr euch den jetzt angucken. Nein, weil er wirklich cool ist. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall spoilern und auch über die weiteren Filme wahrscheinlich spoilern, über die wir reden.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil sonst hat das auch alles keinen Zweck, weil bei Mr. Nobody nicht zu spoilern, das macht den Film noch verwirrender, als er sowieso schon ist. Ich habe ihn zusammen mit einer Freundin nochmal geguckt und lustigerweise nach 10 Minuten oder sowas hat sie dann sie so umgedreht zu mir und gefragt, so, wird das noch aufgeklärt, wie das alles so funktioniert? Denn der Film ist schon so ein bisschen in die Mindfuck-Richtung, ja, zumindest ja, am Anfang. Also ja, später hat man einen guten Plan, was passiert. Aber am Anfang denkst du dir noch so in den ersten 15 Minuten so, holla die Waldfee, was passiert hier? Ja. Aber es ist auch manchmal sehr spannend, wenn man so in einen Film reingeworfen wird und ist auch mutig von dem Filmemacher, dass er es nicht von Anfang an so aufdröselt, sondern erstmal den Zuschauer in seiner Verwirrung alleine lässt tatsächlich.
Ja, noch relativ lange. Also das, du hast ja jetzt, also bei vielen Filmen, du kommst in die Einleitung rein, der Konflikt wird vorgestellt und dann kommt die erste Wendung. Und das ist da ja irgendwie nicht so. Du hast halt immer dieses Unterschwellige so, what the fuck, so, was geht hier gerade ab? Und ja.
Ja. Wollen wir einmal ganz kurz nochmal die Storyline so ein bisschen aufbrechen, vielleicht auch in nicht so chaotischer Weise, wie es im Film passiert. Also okay, vielleicht nicht mit schwierig. Vor- und zurückspringen. Wovon handelt der Film? Du hast ihn noch relativ parat. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir her ist, dass du ihn jetzt nochmal gesehen hattest.
Zwei, drei Jahre,
ja. Aber kriegen wir wahrscheinlich zusammen nochmal so die ganz grobe Storyline hin mit Spoilern.
Mit Spoiler, okay. Also wie gesagt, es geht um Nemo. Das heißt der Hauptdarsteller, heißt der Protagonist. Und es geht im Wesentlichen um das Leben von ihm. Und es spielt ja tatsächlich auch um 2009, würde ich sagen, in der Gegenwart. Oder?
Zeitweise. Nee, zeitweise auch gar nicht mehr.
Sehr in der Zukunft.
Stimmt. ist richtig, ist komplett richtig.
Es fliegen Objekte durch die Gegend.
Ja, aber ich will erstmal einen Ankerpunkt setzen. Ach so, okay, also, weil, sorry. Ja, ja. Aber ihr habt natürlich komplett recht. Weil der Film halt ein ganzes Leben erzählt, spielt er auch in der Vergangenheit und erzählt die Kindheit von Nemo auf unterschiedliche Art und Weisen und wie sich quasi die zentralen Entscheidungen in seinem Leben ausgewirkt haben auf seine weitere Entwicklung. Und dann geht es tatsächlich noch sehr weit in die Zukunft und wir befinden uns nicht mehr in der Gegenwart, sondern ich glaube im Jahr 2092, genau. Ist ja dann auch noch eine relevante Zahl quasi in dem Film. Mhm. Und ja, also man muss halt dazu wissen, dass es mehrere verschiedene Handlungsstränge gibt, die alle parallel erzählt werden und teilweise man immer so ein bisschen am Überlegen ist, in welchem man gerade ist und was Nemo gerade in der Vergangenheit gemacht hat, dass er jetzt da gelandet ist. Und je länger der Film dauert, desto mehr kriegt man einen Plan davon, wie das alles zusammenhängt.
Das ist richtig. Und du hast ja schon angesprochen, Entscheidungen sind, sag ich mal, so auch so ein bisschen dieses, oder Butterfly-Effekt ist ja, spielt ja auch irgendwie damit rein. Es sind drei Entscheidungspfade eher, die Nemo, sag ich mal, durchlebt. Hast du noch auf dem Schirm, welche Basis das war? Also tatsächlich spielt der Film ja eigentlich in der Vergangenheit und es steht eine Entscheidung bevor. Und alles, was dann passiert, ist ja, glaube ich, passiert ja gar nicht, sondern stellt er sich vor oder überlegt, wie es passieren könnte. Ne?
Und das fängt ja schon an mit den Eltern, die er hat. Das,
genau.
Ne, da, dann die Trennung der Eltern als entscheidender erster Knotenpunkt. Mhm. Und für wen er sich dann halt entscheidet, mit wem er mitgeht, beziehungsweise, das wird ja auch nicht ganz freiwillig.
Genau, also.
Passiert.
Er darf beim Vater bleiben oder der Mutter im Zug hinterherrennen. Genau. Ne? Das sind ja so die Basis, ja.
Ja.
Du hast gerade noch einen Punkt.
Ja, ich wollte nämlich direkt, weil ist das für euch schon Interpretation oder steht das fest? Das ist quasi, weil ich finde immer, da ist noch so eine Lücke für Interpretation noch offen. Also ich bin auch aus dem Film rausgekommen und dachte so, okay, es ist also wirklich dieser Moment, wo er sich entscheiden muss und dann sich die Zukunft vorhersagen kann und sich dabei auch die Hose voll macht. der Film landet so ein bisschen darauf, dass es quasi nur dieser Moment ist und er alle Zukunft in seinem Kopf sieht. Aber dennoch hat man, finde ich, die Freiheit, das so zu interpretieren, dass es vielleicht auch anders gewesen sein könnte, auf 24 verschiedene Art und Weisen. Also, weil es sind ja nicht nur drei Handlungsstränge. Es gibt ja noch so Subhandlungsstränge,
genau.
Von denen es wahrscheinlich am Ende irgendwie 9 oder sowas. Ich weiß es nicht. Also, es sind auf jeden Fall mehr als 3.
Es wird wild,
ne? Und da wird der Film auch teilweise wirklich schwierig nachzuvollziehen. Yeah. Dann bist du irgendwie, okay, wir sind gerade im Elise-Story-Strang, aber sie scheint tot zu sein und sind Kinder da oder nicht oder sowas und man ist da wirklich echt am Mitdenken. Aber es ist auch irgendwie das Coole am Film, muss man sagen.
Mhm. Ja. Und ich weiß auch nicht, wenn man das alles komplett aufschlüsseln würde, ob es Sinn macht.
Ist ein interessanter Punkt.
Das habe ich mich oft gefragt. Das frage ich mich oft in Filmen.
Ja.
Also es stört mich auch manchmal. Aber wenn das nicht komplett zu Ende gedacht wurde. Aber ich habe da eigentlich immer das Gefühl, okay, bei dem Film hat es jetzt irgendwie funktioniert. Aber wisst ihr, was ich meine? Irgendwie?
Auf jeden Fall.
Bei Dark war das so. Ich weiß nicht.
Die Serie?
Das ist was anderes. Aber das hat mich extrem gestört. Da hätte man so viel mehr draus machen können. Und im Endeffekt war es, fand ich das so.
Die Frage ist, wenn man es aufgedröselt hätte direkt, wäre das überhaupt noch spannend gewesen. Weil der Film lebt ja auch von den Zeitsprüngen und der Verwirrung. Das ist ja eigentlich das, dass du angeregt wirst, die ganze Zeit mitzudenken.
Genau, und dann fahre ich aber das Ende so richtig billo.
Okay, das
wir sind jetzt nur um zu verstehen, wir sind gerade bei Dark.
Wir sind gerade nochmal kurz
bei Dark. Bei der Serie.
Ja.
Ja. Weil das stimmt, das Ende fand ich auch enttäuschend. Ja. Aber die erste Staffel war fantastisch.
Die erste Staffel war super und hat richtig Bock gemacht. Und dann dachte ich auch so, ja, richtig, richtig gut und so weiter. Und dann, ja, ging es bergab. Ja. Genau.
Aber ich finde, der Unterschied zwischen Dark und Mr. Nobody ist ja, Dark ist wirklich Zeitreise. Und Mr. Nobody ist ja tatsächlich linear in seiner Handlung, wenn Entscheidungen getroffen wurden. Weil er, anders als der Film Butterfly-Effekt.
Auf den wollte ich nämlich auch kommen.
Ja, genau, weil der hat ja so eine parallele Idee irgendwie, aber löst die anders. Und da ist das mit den Side-Shenanigans wieder ein bisschen komplizierter.
Hast du Butterfly-Effekt geguckt? Okay. Aber den würde ich mir, also ist jetzt nicht ein Top-Film, aber ist definitiv spannend. Und da geht es, sage ich mal, ganz grob darum, ein Protagonist und er durchlebt den einen Strang, merkt, ist nix, geht in den nächsten, durchlebt den, ist nix und so weiter und merkt am Ende, Mini-Spoiler, alle Handlungsstränge sind Käse. Ist ja auch hier so ein bisschen der Fall, ne? Egal, wo du lang gehst, du hast immer irgendwelche Probleme, du kommst nie dahin, dass du komplett glücklich wirst, sag ich mal, und alles super läuft, ne?
Stimmt.
Und das finde ich auch das Spannende, wenn du Entscheidungen hast, es gibt nicht die perfekte Entscheidung.
Aber das ist ja auch eine gute Quintessenz.
Ja, auf jeden
Fall.
Also,
ne, egal, ja. Du hast immer Vor- und Nachteile in jedem Lebensweg und es kann noch so perfekt irgendwie aussehen oder ablaufen und ja.
Ich habe einen kleinen Punkt nochmal auch zu diesen Zeitsprüngen, die wir genannt haben. Die finde ich ja den Film auch so besonders oder spannend machen. Man hat es ja mittlerweile in vielen Filmen, dass Zeitsprünge in irgendeiner Art und Weise da sind. Memento ist ja auch so ein schönes Beispiel, der rückwärts läuft. Und da gibt es nämlich extra eine Version davon, wo der Film genau in der richtigen Chronologie läuft. Und das nimmt dem Film alles weg. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und hier ist halt dieses Schöne ja auch nochmal bei Mr. Nobody. Du weißt halt noch nicht, wie kommt es dazu, was ist das für ein Puzzleteil, wie verbindest du das? Und eigentlich ist das, finde ich, das Coole, dass du nach und nach, sag ich mal, ja, versuchst, diesen Sinn in diesem Film zu finden, ja. Und am Ende schafft er, hat man einen halben Sinn, aber es ist nicht möglich, diesen Film komplett zu durchdenken,
voll, oder? Und das finde ich jetzt auch wieder cool. Ich mag es, wenn man Filme öfter gucken kann. Ja. Wenn die so gemacht sind, dass man denkt, oh, den kann ich noch mal gucken und man entdeckt wieder was Neues und es gibt einem noch was. Mhm. Ne? Weil man die noch nicht komplett durchschaut hat. So ging es mir auch bei Prestige.
Oder jedem anderen Nolan-Film.
Den habe ich geguckt, da war ich immer noch klein. Und dann, ja, weiß ich nicht. Genau.
Und seitdem nicht mehr?
Doch.
Achso, ich
war Ja, dann noch 3-4 Mal und jedes Mal denkt man sich wieder, okay, ja. Aber genau, und das ist da, finde ich, so ähnlich.
Das ist ein Punkt auf jeden Fall, ja. Nee, finde ich cool. Also, Mr. Nobody, nochmal ein Mini-Fazit.
Ich wollte noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Weil,
sorry.
Tatsächlich bin ich dann auch aus dem Film rausgegangen. Ich hatte den schon mal gesehen, habe aber alles vergessen daran, tatsächlich. Und jetzt beim Rewatch habe ich gedacht, boah, ich habe direkt Lust, den eigentlich nochmal zu gucken.
Ja, cool.
Also direkt, weil du mit dem Wissen, wie es abläuft, dann das auch nochmal beurteilen willst. Und jetzt hast du wahrscheinlich die einzelnen Handlungsstränge nicht mehr ganz so im Kopf, würde ich vermuten. Aber vielleicht.
Ich habe mir auch extra vor ein paar Tagen noch geguckt, nachdem du gesagt hast, den nimmst du mit, ja.
Ja, hattet ihr da einen Handlungsstrang, wo ihr gedacht habt, okay, das ist anscheinend dein Best Life? Weil ich glaube, den gibt's schon. Also der ist schon da ein bisschen rausgearbeitet.
Mit Anna?
Ja, mit Diane Krüger ist das, ne?
Genau, ja. Also zumindest in der späteren. Ja. Vorher ist es, wie heißt die?
Juno Temple.
Genau,
ja.
Als jüngere Dame, ja.
Genau.
Das ist aber, glaube ich, auch der Handlungsstrang, der am meisten Zeit einnimmt, hatte ich zumindest das Gefühl.
Oh, das kann man ja mal tracken.
Das müsste man nochmal nachprüfen, das ist richtig. Aber tatsächlich mit Anna hatte ich das Gefühl, da waren die meisten Szenen auch gerade in dieser
Jugendliebe,
sag ich mal.
Diese super awkward Situation, das ist wirklich eine komische Situation, wenn die Eltern sich daten quasi und die beiden sich auch daten.
Ja.
Das ist schon seltsam.
Das ist richtig, ja. Aber Anna war auch der Handlungsstrang, den du meintest?
Das war der Handlungsstrang, den ich meinte, ja. Also insbesondere gibt es ja irgendwann dann die Szene, wo er da auf dieser Bank liegt und dann Hannah doch da in seinem Kreis erscheint. Man kann auch vielleicht da sogar interpretieren, dass er sich das nur vorstellt oder sowas, weil er sieht aus wie ein Penner. Ja. Das ist richtig hardcore.
Ist auch Poolreiniger.
Ja, aber ich meine, ich finde, er sieht nicht so aus, als wäre er Poolreiniger. Ich finde, er sieht wirklich aus, als wäre er obdachlos und keine Ahnung was. Apropos, Ich habe mal recherchiert, wie alt Jared Leto damals war, beziehungsweise wie alt er heute ist. Und habt ihr so in letzter Zeit mal Bilder von Jared Leto gesehen? Vielleicht Morbius gesehen oder sowas?
Nee, House of Gucci, aber da erkennt man ihn.
Ja, okay. Das ist ein bisschen
speziell, ja. Aber nehmen wir mal Mr. Nobody. Was glaubt ihr, wie alt Jared Leto war, als Mr. Nobody gedreht wurde?
30?
35? Also auf jeden Fall, Jared Leto, das ist so krank, wie jung der einfach noch aussieht heutzutage.
Er war 38.
38.
Und der sah da halt aus, wie der wäre noch als Ende 20 durchgegangen. Ja, ja. Und heute ist er halt 50. Und ich werde jetzt mal ein Bild von dem einblenden. Das ist schon scary. Also die Vampir-Theorie bei dem ist, glaube ich, auch nicht so weit weg. Also, keine Ahnung. Jared Leto ist schon eine ganz besondere Brut. So.
Ganz besondere Brut, ey.
Also er wird wahrscheinlich auch irgendwas gemacht haben, weil das ist schon crazy, wie der mit 50 aussieht.
Wieso, was kann man denn da machen?
Ja, plastische Chirurgie.
Ja, aber ich finde, das sieht ja eher dann unnatürlich aus. Ich finde, der sieht ja
trotzdem. Ja, aber
Anfang nicht, oder?
Genau, ich glaube nämlich, wenn die Hollywood-Stars oder die ganz Großen, die wissen halt, glaube ich, wie man es so macht, dass man es nicht bemerkt.
Okay.
Weil auch so genau, aber auch so Tom Cruise oder sowas, der wird hundertprozentig Sachen halt machen lassen, die so minimal sind oder so klein sind, dass es halt nicht zu diesen Botox-Faces wie Mickey Rourke oder sowas führt.
Botox.
Botox.
Ich glaube, Botox ist so ein Bastelladen.
Ja, scheiße. Hashtag Werbung. Ja. Botox Face ist hier.
Ja. Können wir schnell noch die Konkurrenten nennen. Neva, Cody, TD, alle gleich.
Du hast nicht verstanden, wie Werbung funktioniert. Ja. Er war auf jeden Fall, also er ist heute 50, war damals 38. Das ist schon crazy.
Ja.
Ja.
Witziger Typ.
Achso, ja, und ich wollte dann in dem Zusammenhang auch fragen, ob ihr eine besonders deprimierend fandet oder gedacht.
Ja. Also, deprimierend ist ja das Stichwort für einen Handlungsstrang, der
den Elise-Handlungsstrang.
Ja, sehr anstrengend. Und jedes Mal, wenn es da wieder hingeht, denkt man sich so: Oh Gott.
Ja, ist wirklich sehr, sehr runterziehend tatsächlich.
Ja, ist aber hammerkrass gemacht nochmal auch, ne? Also da hat seine Frau Depressionen, die haben Kinder. Und ich finde Depressionen auch nochmal so darzustellen, also da denkst du wirklich so, du verzweifelst mit, weil du nicht weißt, was du machen kannst, ne? Das finde ich auch nochmal richtig cool. Hat mich leicht dran erinnert an der Junge muss an die frische Luft. Mhm. Der, nicht Helge Schneider.
Harpe Kerkeling.
Film, wo auch die Mutter Depressionen hat. Und ich finde es auch nicht so leicht, Depressionen richtig gut in einem Film rüberzubringen. Gerade wenn man sich nicht so damit auskennt oder nicht weiß, wie das genau funktioniert. Und das haben die krass geschafft.
Mhm. Also da, deswegen zieht es ja auch so runter.
Deshalb, ne? Zieht es
so
runter.
Du sitzt da vor und denkst dir so, okay.
Auch diese manischen Phasen, wenn sie dann mit den Kindern spielt und so
weiter. Und,
und du spürst einfach, dass irgendwas off ist.
Ja.
Und auch das spielt Jared Leto auch gut. Also diese sein Gesichtsspiel da ist richtig cool.
Mhm.
So.
Ja, und der letzte Handlungsstrang, sag ich mal, mit Jen? Wie heißt die Nummer?
Jin, glaube ich. Oder?
Jin ist das Getränk, ich glaube.
Ja. Ja, ich glaube, sie heißt Jin.
Ja, es kann sein, ja. Der ist, glaube ich, nämlich so der passivste. Ich glaube, der kommt relativ wenig vor und da merkt man auch daran, da ist er ja auch im Handlungsstrang, sie ist ja auch unglücklich, weil er ja auch gar nicht so richtig weiß, dass die zusammen sind. Also das ist ja dieses Verworrene, er ist in diesen drei Beziehungen parallel und irgendwie springt das. Der war, glaube ich, relativ wenig, zumindest von der Zeitschiene her, oder?
Obwohl in dem Storystrang ja das Ganze mit der Münze ist, oder? Weil er irgendwann so frustriert ist mit seinem Leben, dass er nur noch diese Münze flippt und dann da in der Badewanne erschossen wird im Endeffekt.
Mhm.
Ja, was eine crazy Story in sich ist irgendwie.
Ja.
Die aber nur halt in einem von, keine Ahnung wie vielen Handlungssträngen parallel passiert. Und da denkst du halt auch am Anfang, wie kommst du denn dazu? Also fand ich schon spannend. Und ich fand, was ich bei dem Handlungsstrang auch cool fand, ist, dass der gezeigt hat, wie diese, weil der hatte seinen Ursprung ja darin, dass er, glaube ich, Elise gesehen hat vor der Haustür mit diesem anderen Typen und dann so eine Hassmotivation hatte. Er meinte, ich krieg richtig viel Geld, ich krieg eine Frau und ich mach das und ich habe einen Pool und so weiter. Und der werde ich zeigen. Und dann sieht man, wo so Denken halt hinführt. Nämlich, dass wenn du das alles erreicht hast, dein Leben unglaublich leer ist. Deswegen fand ich den sehr bedeutungsstark, aber der hat tatsächlich nicht so viel Screentime, das stimmt. Mhm. Ja. sehr viel drin in dem Film.
Also, ja. Der stirbt auch wahnsinnig oft, ne? Ja. Also ist ja, der stirbt ja nicht diese drei Handlungsstränge, deshalb ja, es sind in der Tat definitiv mehr. Aber dann gibt es ja auch noch dieser ganze Aspekt mit der Zeit. Er ist ja dann zeitweise auch dieser Professor, der da vorne irgendwie über Zeit und Raum und sowas lehrt. Und dann geht es ja darum, die Zeit läuft vorwärts und ab 2092 dann gegebenenfalls rückwärts. Dann geht es darum, erst, da ist ja auch noch ein Aspekt, er ist der letzte sterbliche Mensch, weil alle irgendwelche DNA-Schweinchen haben und sterblich werden. Also es sind so viele Aspekte in dem Film. Ich glaube, den könnte man richtig auseinander philosophieren. Also deshalb, ich bin super froh, dass du den nochmal reingeworfen hast, weil ich hatte den ähnlich wie Niklas wahrscheinlich ungefähr geguckt, als der rauskam. Und bis auf so ein paar Bilder, die ich noch im Kopf hatte, hatte ich überhaupt keinen Peil mehr, worum der Film geht. Deshalb hat richtig Bock gemacht, den jetzt am Wochenende nochmal zu sehen.
Jetzt haben wir beide die ganze Zeit gebrabbelt. Hast du vielleicht was zu deinem Film überhaupt zu sagen?
Kein Problem. Ich habe ja meine Meinung. Ich freue mich, die von anderen Menschen zu hören.
Ja, wir freuen uns aber natürlich auch auf deine Meinung. Ja. Stimmt, wir wollten ja eigentlich so ein bisschen gucken, dass
Ist, also tatsächlich ist es einer meiner Lieblingsfilme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil der so vielschichtig ist und weil der mich dazu animiert hat, ihn immer wieder zu gucken. Mhm. Und so wie Herr der Ringe. Keine Ahnung, guck mal alle zwei Jahre mal.
Oder? Das letzte Woche.
Gehört dazu irgendwie, genau. Und ja, das ist da irgendwie so ähnlich. Das ist einfach richtig, richtig gut.
Wo du gerade Herr der Ringe sagst, hast du Rings of Power geguckt? Mhm. Wie ist deine Meinung dazu? Ich weiß gar nicht, ob du unseren Podcast dazu
geguckt wollte hast. Wollte ich tatsächlich. Habe ich aber nicht geschafft. Also eure Meinung dazu
einfach zu hören. Ja, aber wie ist denn deine?
Ich finde es gut.
Du findest gut, ja.
Ja, ich finde es eine solide Leistung, darauf aufzubauen. Das ist ja schon mal nicht so einfach. Also ich finde es zum Beispiel teilweise besser, als was die aus dem Hobbit gemacht haben.
Da bin ich d'accord mit.
Und so. Manche Folgen sind besser, manche sind schlechter. Und ja, manche Sachen sind unnötig.
Zum Beispiel? Ja. Du kannst auch gerne sagen, was du besonders gut fandest und besonders.
Also, eine Freundin von mir hatte tatsächlich letztens das auch relativ gut zusammengefasst und ich find zum Beispiel die Führungsrollen in egal wo, der Elbenkönig zum Beispiel oder die Königin von Numenor.
Ja.
Es sind irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Besetzung einfach Käse ist oder ob einfach das so, also ich finde das nicht gut. Das ist einfach nicht gut gespielt und einfach gibt mir irgendwie nichts. Ne?
Sind recht blass.
Ja, genau. So. Und und bei manchen Szenen, die sind einfach unnötig, die haben einfach nur Bildgewalt. Was ich total cool fand, war die Geschichte von den Haarfüßen. Ja. Die hat mich total, die fand ich irgendwie cool, weil das fand ich auch in Herr der Ringe immer so ganz schön, dass das so was Liebevolles teilweise hatte bei den Hobbits und so. Genau, und das kommt da auch rüber. Und auch die Geschichte, die dann von dem Riesen erzählt wird, da weiß man ja auch schon gegebenenfalls, wer das ist. Ne? Ja, das finde ich halt irgendwie dann ganz spannend. Ja. Genau, aber zum Beispiel die Geschichte von diesen drei weißen, bösen Ladies. Was ist das? Also das, ja, anyway.
Ja, ich versuche mich zurückzuhalten.
Du magst es gar nicht?
Nein, ich habe auch gute Aspekte gefunden. Aber wir haben Rüffel bekommen, dass wir in unserer Fazit so viel gemeckert haben tatsächlich. Aber ich habe schon viele Kritikpunkte.
Obwohl die Punkte, die du jetzt ansprichst, die positiv sind, die haben wir ja zum Teil auf jeden Fall auch gesehen.
Ja, stimmt.
Also
das stimmt. Also ich stehe auch immer noch zu dem Fazit.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch cool, wenn nicht jeder die Serie, also wir fanden ja auch nicht, dass es eine komplett Katastrophe ist oder sowas, aber es hat uns mehr und mehr zum Ende hin nicht mehr mitgenommen, sage ich mal. Und wir machen mal den schönen House of the Dragon-Vergleich, wo wir immer mehr hyped waren.
Ach ey, deshalb das ist bei mir andersrum.
Ja, aber hast du jetzt House of the Dragon geguckt?
Ja, bis Folge 5.
Autsch. Ah, okay, das dann, schmerzt, aber das ist schön. Siehst du, haben wir nämlich nicht immer die gleiche Meinung.
Und dann irgendwie dachte ich so, nee, ich weiß nicht, das wurde mir dann irgendwann zu brutal.
Ja. Okay, ja gut.
Das ist ein Argument, das man definitiv...
Das ist dann, also ich finde, manchmal hat man in Filmen oder Serien so dass das so ausgelebt wird, diese Brutalität. Gut, jetzt, wir reden gleich über...
Als nächstes auf der Tageskarte, Kill Bill.
Aber gut, das ist ja eine andere Art der Brutalität. Da geht das. Ja, aber ich fand, es war halt irgendwie teilweise zu nah und es war, ich weiß nicht, es war mir irgendwie dann...
War schon extrem.
Ja, aber ist auch tagesformabhängig, ob man sowas... Also zum Beispiel Handmaid's Tale.
Hab ich nicht gesehen.
Wow, nee?
Ja, Entschuldigung.
Du? Fand ich richtig, richtig gut. Und das geht aber auch richtig unter die Haut.
Okay.
Also.
Das ist mit Elizabeth Moss, ne?
Ja, ja. Genau.
Ich höre nochmal mit.
Ist schon was. Also.
Ja, also insgesamt, wir hatten nochmal eine Folge über Gewalt, ne? So, ich sag mal, notwendige Gewalt oder Gewalt nur, um Gewalt zu zeigen und sowas. Ist immer schwer, das zu sagen, ne? Ist das jetzt hier, hat das einen Mehrwert für die ganze Serie? Bringt das das mehr auf den Punkt?
Ja.
Game of Thrones kratzt ja schon an der Grenze
House
zu.
House of the Dragon, aber auch.
Aber House of the Dragon fand ich schon zum Teil doch nochmal was extremer.
Ja, oder?
Zum Teil.
Ja.
Ist eine schwierige Sache. Aber ich habe noch eine Frage, weil du hast eben gesagt, Mr. Nobody ist einer deiner Lieblingsfilme.
Ja.
Gleich kommen wir zu Kill Bill, aber hast du noch irgendwas anderes parat? Einfach damit man so ein bisschen weiß, in welche Richtung so dein Filmgeschmack geht.
Ja, 99 Frauen.
Okay, unser dritter Film heute, ja.
Also tatsächlich.
Liebe? Nein. Entschuldigung.
Ach so.
Ich habe auch einen Moment gebraucht, um den Witz zu checken.
Ja, war auch nicht so witzig. Sorry.
Jetzt bin ich verstanden.
Oh, ja. Okay. Herr der Ringe.
Da sind wir schon mal ganz stark im gleichen Boot.
Ja, und vieles von Quentin Tarantino mag ich ganz gerne.
Okay.
Ja.
Ja.
Tatsächlich Jackie Brown, da haben wir aber schon mal drüber geredet.
Kann sein, ja.
Also nicht in einem Podcast auf jeden
Fall. Nee, nicht in einem Podcast. Nicht in diesem Podcast.
Würdest du sagen, dass Kill Bill und Jackie Brown deine Quentin Tarantino Favorites sind?
Nein.
Oh, sondern?
Aber okay. Ja, also
ich habe hier die Liste nochmal. Ich habe es ja extra aufgeschrieben, falls das hilft, jetzt eine Antwort zu finden. Weil ich wollte nämlich auch die Frage stellen, was ist der beste Tarantino?
Oh.
Für dich jetzt so.
Ja, ich weiß auch nicht warum, aber Jackie Brown hat mich irgendwie, obwohl du ja auch damals meintest, das ist einer der schwächsten Tarantino-Filme. Und ich sehe das. Also ich könnte sehen, warum, aber ich weiß nicht. Mir persönlich gefällt er einfach richtig gut. Ich weiß nicht, weil vielleicht da einfach starke weibliche Rollen sind.
Ein schwacher Tarantino ist immer noch ein sehr guter Film.
Also. Genau. Und gerade Kill Bill und Jackie Brown steht ja vor allem ein Geschlecht im Mittelpunkt. Ne?
Das kann man schon so sagen, ja. Ja.
Ich würde sogar sagen, dass bei... Obwohl, naja, ist richtig... Ich überlege gerade, ob es noch einen anderen Tarantino gibt, wo es einen weiblichen Protagonisten gibt. Also noch Inglourious Basterds, wo du Shoshana noch hast. Aber
nicht so.
Nicht, ne? So, das stimmt.
Genau.
Ja, bei Death Proof hast du, sag ich mal, noch diese Mädelstruppe, die da am Ende... eigentlich steht sie nicht im Vordergrund, aber gerade zum Ende hin sind das, sag ich mal, die am meisten delivern, würde ich mal nennen.
Wie fandet ihr denn Once Upon a Time in Hollywood?
Mit jedem Schauen besser.
Ja, ne?
Und ich finde den fantastisch.
Ja, ja.
Für mich... Ich kann mich nicht festlegen jetzt, was mein Lieblingsfilm ist, aber für mich ist der tatsächlich ganz, ganz weit oben, weil ich, also auch wenn ein paar den nicht mögen und sowas, ich finde den wundervoll.
Ich habe auch Freunde gehabt, die haben den ausgemacht zwischendrin und ich habe gedacht, nein, ihr müsst bis zum Ende gucken, dann versteht ihr das erst, ne? Und ja.
Obwohl ich kann verstehen, ich verstehe, wenn Leute den Film kritisieren, weil die sagen, da passiert ja, ist ja null Plot drin oder sowas, aber der Film ist einfach ein Gefühl so. Und wenn du dich darauf einlässt, dann ist der Film mit jedem Mal schauen, mag ich den mehr. Und ich weiß, ich habe den irgendwann dann zum dritten Mal oder sowas hier an so einem Samstagmorgen gesehen. Und der dauert ja 3 Stunden oder 2,5 oder sowas. Und ich dachte einfach nur, also holy fuck, ist das ein geiler Vibe einfach, den dieser Film abgibt. Mhm. Und das realisiert man nicht unbedingt beim ersten Mal. Weil einfach wenig passiert tatsächlich.
Ja, aber ich finde auch da, das finde ich halt das Schöne. Und also das kennt ihr, Murakami, ein Autor. Japanischer Autor. Ist einer meiner Lieblingsautoren. Und bei dem ist es nämlich auch so, du liest das Buch und du weißt jetzt erstmal gar nicht, wohin führt das. Und das ist halt in dem Film auch so. Und das ist bei Mr. Nobody genauso. Du hast erstmal keine Ahnung, wohin führt er dich. Und das finde ich halt einfach so schön. Ja. Also schön ist vielleicht nicht das richtige Adjektiv
für Once Upon
a Time in Hollywood, aber ja.
Ist auf jeden Fall nicht vorhersehbar.
Ja.
Und das ist immer sehr viel wert.
Ja, genau. Und sogar noch weiter. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, es geht noch...
Das ist überhaupt nicht über,
du weißt noch nicht mal, ja, genau.
Ja.
Ja.
Aber jetzt, du wolltest ja Kill Bill auf jeden Fall auf die Liste
bringen. Mhm.
Kill Bill hast ja schon
eins
gesagt.
Eins und zwei.
Kill Bill eins und zwei, ja.
Ja, weil das Ende ist episch.
Von zwei.
Also ja, also genau, das, das allgemeine Ende von Kill Bill, ja.
Ja. Und du hast ja schon gesagt, was du daran geil findest, ist es eine starke Frauenrolle. Ne?
Ja.
Eine gigantisch starke Frauenrolle, ja. Sag ich mal. Ein bisschen so eine gigantisch brutale Frauenrolle.
Ja.
Auch.
Und, sorry?
Nee. Spring gerne ein.
Und die eins, also was ich halt auch interessant finde, als, es basiert ja nur auf Rache. Also das ist erstmal,
ja.
Ne, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt hier los, splatter alles nieder. Jede und jeden und ja. Und das ist ja die Reise, auf der man sie begleitet. Und das ist irgendwie, ja.
Ich finde irgendwie, zu dem Aspekt, zu dem Racheaspekt, was ich immer super interessant fand, ist die Szene, wo die diesen Messerfight in der Küche hat. Und dann sieht die Tochter von, jetzt fällt mir gerade der Name nicht.
Copperhead ist das, glaube ich.
Ja? Okay. Sie sieht auf jeden Fall, wie ihre Mutter stirbt und dann sagt Kiddo, halt, such, wenn du erwachsen bist, such mich und dann wirst du deine Rache kriegen. Und das finde ich bis heute eine interessante Szene, weil irgendwie gibt es halt ihr auch gleichzeitig, sie gibt dem Kind eine Berechtigung, sie selber umzubringen eines Tages und sie weiß also, dass das, was sie tut, moralisch falsch ist, aber vielleicht persönlich ihr Weg ist. Aber es ist irgendwie, der Satz hat mich immer zum Nachdenken gebracht, weil auch dieser Rache-Kreislauf, ne, der dann nie enden wird irgendwie und weil es immer wieder jemanden gibt, der die Rache für den anderen aufnimmt, ist irgendwie.
Also, aber ich glaube, es ist ja nur eine Rechtfertigung für sie wieder. Sie bereinigt dadurch ja einfach wieder ihr Gewissen und sagt, Rache ist okay. Also wenn du jetzt sauer auf mich bist, weil ich deine Mutter hier gerade töte. Sauer ist vielleicht untertrieben. Ist das völlig in Ordnung? Ich kann dich verstehen. Und also weißt du, was ich meine? Sie rechtfertigt ja wieder nur ihre Handlung dadurch.
Und es ist auch so, irgendwie ihre Moralität, was als Rache im Endeffekt die Lösung dafür ist. Für so eine grauenhafte Tat. Obwohl auch ihr, was ihr ja ursprünglich passiert ist, war es auch schon Rache? Quasi, dass bei der Hochzeit ist ja Bill eigentlich nur angefressen, dass sie ihn verlassen hat. Also ist auch schon Rache im Wesentlichen.
Ja. Aber schon eine recht harte Rache auch, ne?
Ja, also natürlich, natürlich. Also ist halt schon eines der absoluten zentralen Themen von dem Film. Mhm.
Aber nicht nur von dem, es zieht sich ja durch viele Tarantino-Filme. Also Rache ist ja ganz oft ein Motiv, definitiv.
Django. Pure Rache.
Und Glorious Bastards ist ja auch so eine Art. Ne? Also eigentlich hast du es überall immer drin. Also ich glaube, der Typ mag Rache.
Ja, zumindest als Basis.
Ja.
Für.
Findest du Kill Bill 1 oder 2 besser? Du meinst gerade die Endszene von 2.
Ja, genau, die Endszene von 2.
Kannst du nochmal ganz kurz sagen, die Endszene von Kill Bill 2? Ich habe es gar nicht so krass gerade auf dem Schirm.
Das ist einfach das Ende.
Ja, das weiß ich. Aber kannst du noch mal kurz sagen, was passiert? Weil ich habe Kill Bill 1 sehr gut vor Augen. Kill Bill 2 erinnere ich mich an so ein paar, sie trainiert mit dem in Japan oder sowas. So ein paar Szenen im Kopf und sowas und irgendwo ist am Ende Bill.
Genau, in diesem Haus, was so ein bisschen, also so mega Hollywood-mäßig aussieht.
Ja.
Genau, und irgendwie so, sehr luxuriös auf jeden Fall. Sie kommt dann dahin und die Tochter ist auch da von ihr.
Ja.
Oder von denen.
Genau,
das ist ja das Kind von denen. Und dann trifft sie ihn und die erzählen, das ist eigentlich eine relativ entspannte Stimmung. Das Kind bringen die auch noch zusammen, glaube ich, ins Bett. Oder sie bringt das Kind ins Bett.
Ja.
Und dann geht sie runter und dann reden die noch weiter und so. Und dann tötet sie ihn mit diesem
Five Finger Death Punch.
Richtig,
das war das.
Genau das. Und dann geht er seine 5 Schritte. Und fällt dann in dem Garten da zusammen.
Ah, wo jeder diese Schritte mitzählt.
Ja, und dann geht sie, glaube ich, noch zur Tochter wieder ins Bett oder ja, auf jeden Fall, oder nimmt sie in den Arm oder keine Ahnung, weiß nicht, auf jeden Fall kann auch sein, ja. Und das ist halt
ein schöner Abschluss.
Ziemlich episch, ja.
Ja. Das heißt, findest du Kill Bill deshalb besser, Kill Bill 2 besser als Kill Bill 1?
Nö, nicht unbedingt. Aber die Frage war ja, was ist besser?
Die gehören auch irgendwie zusammen. Ja, ne? Ja, also Tarantino hat ja auch immer gesagt, dass das für ihn im Wesentlichen ein Film ist.
Das empfinden halt auch viele so. Ich meine, das hatten wir ja bei dir am Anfang auch. Du meintest ja, wir reden heute über 3 Filme.
Ja,
aber so, es ist, ne, es gibt halt 2. Und es fühlt sich aber nicht so an. Es fühlt sich halt an wie einer. Es gibt die Person, die sie auf ihrer Liste hat, die sie töten möchte. Mhm. Das passiert und am Ende ist Bill dran und damit ja, ist die Story rund. Ja.
Was mich interessieren würde, ich habe Kill Bill vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen und davor, bevor ich ihn nochmal gesehen habe, hatte ich den immer so ein bisschen im Kopf mit dem leichten Vorwurf, dass es ein bisschen Style over Substance ist. Weil Kill Bill schon sehr die Action-Szenen inszeniert sind, also die Crazy 88 zum Beispiel, und das alles mit einem coolen Soundtrack unterlegt ist. Allerdings muss ich sagen, als ich den Film dann wieder gesehen habe, war ich wieder so, nee, das ist einfach ein super Film. Ja. Ich finde, der Vorwurf ist nicht gerecht, weil es einfach ein super cooler Film ist. Aber was würdest du jetzt jemandem antworten, der sagt, Kill Bill ist doch im Wesentlichen Style over Substance?
Ja, ich got your point. aber davon lebt der Film ja. Also das ist ja die Kunst, die diesen Film mit ausmacht, ne? Wenn dann da in dieser Halle alle Arme und Beine abgesäbelt werden und das Blut spritzt dann nur so durch die Gegend und keine Ahnung. Da hat ja jeder Tarantino-Film hat ja so einen Gewalt Aspekt, der ihn dann irgendwie auch einzigartig macht. Finde ich. Und ich glaube, das zum Beispiel ist das, was jetzt im Gegensatz zu House of the Dragons da ist die Gewalt irgendwie realistischer. Und ich finde, dadurch, dass die Gewalt in Kill Bill so drüber ist, hat man so wenig Identifikationspotenzial, dass man das eher ertragen kann.
Ist glaube ich, schon ein Argument, ja.
So.
Ist wahrscheinlich recht, ja.
Es gibt auch da so 2 Arten von Gewalt, ne? Ich glaube, Quentin Tarantino hat das auch immer unterschieden, dass er in seinen Filmen immer zum einen die stilisierte Gewalt zeigt, halt einfach, weil sie Spaß macht zu zeigen und weil es halt einfach Lust hat, das im Film zu haben. Aber er hat in seinen Filmen auch immer Szenen oder häufiger Szenen von echter Gewalt, die dann aber auch nie so inszeniert sind, dass sie irgendwie Komik sind oder sowas, sondern immer dann wirklich einen echten Impact haben. Also ich denke gerade zum Beispiel an die, ist das, man sieht es glaube ich nicht, aber allein die Vorstellung von dieser echten Gewalt, dass sie als im Koma liegt und immer wieder vergewaltigt wird. Das ist ja echte Gewalt, die da passiert und grauenhaft. Und das will man nicht im Komik irgendwie verarbeitet haben. Also er hat immer beides da drin, aber er unterscheidet da sehr clean. Und deswegen finde ich auch, dass man ihm da keinen Vorwurf machen kann, obwohl er dem Vorwurf ja konstant also das ist immer so eine der ersten Sachen, die an Quentin Tarantino kritisiert wird, dass er da drüber hinausschießt. Aber wenn man das dann sieht, wenn zum Beispiel bei Lucy Liu da der Kopf halt abgeschnitten wird am Endfight, das ist halt einfach cool. Das ist halt einfach, ja, weil es so over the top ist. Das ist halt einfach cool zu sehen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist das passende Wort dafür. Ja. Was denkt ihr dazu?
Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so krass abfeiere, aber ich sehe auf jeden Fall diesen Punkt, dass dieses, dass das so stilistisch ist und schon so ein bisschen in dieses leicht Lachhafte oder immer in dieses Wow reingeht, ne? Wo du eher so es distanzierter betrachten kannst, wie du das auch gerade schon meintest. Aber ich finde schon, Tarantino muss man auch sagen, ich finde auch jede Kritik berechtigt, ne? Also wer das einfach nur verteufelt, weil das pure Gewalt findet, finde ich auch vollkommen okay. Yeah, man muss keine Tarantino-Filme mögen.
Genau.
Man muss das nicht mögen, aber man muss es auch nicht verteufeln. Ne?
Also ich finde, du hast es vollkommen recht, das zu verteufeln. Da kann ja jeder sagen, was er will. Wenn einem das too much ist, dann ist einem das too much und ist vollkommen in Ordnung.
Ja, aber es ist ja ein Unterschied zu sagen, ich mag das nicht und es zu sagen, das zu verteufeln. Also im Sinne von, weil Quentin Tarantino wird dafür kritisiert und er soll, also in dem Maßstab, dass Leute sagen, das kann man doch nicht machen und sowas. Und er verherrlicht Gewalt. Das ist das, was ihm oft vorgeworfen wird. Und da hat er halt die Antwort drauf, das ist stilisierte Gewalt. Und das ist einfach quasi ist so von der Realität abgekoppelt in diesen Szenen, dass man weiß, dass das stilisierte Gewalt ist. Und ich finde, das ist so. Das ist nicht gewaltverherrlichend.
Ich bin da deiner Meinung, aber ich denke, da gibt es auch andere Meinungen zu, die das anders sehen, beziehungsweise es gibt auch Leute, die diesen Film gucken und das nicht so wahrscheinlich aufnehmen, wie es, ja, also nicht so spaßig, ne? Und dann ist das natürlich irgendwie auch kritisch zu betrachten. Aber ich finde das auch wichtig, klar, dadurch, dass du so nah an die Grenze gehst, was diese ganze Kritik angeht, setzt ja auch so eine Art Statement, ne? Du bringst das Ganze ja auch ins Gespräch, das macht's ja auch nochmal spannend.
Ja, das stimmt, aber man muss da halt unterscheiden zwischen dem persönlichen Präferenz, also dem Gefallen von etwas, ja, und einer Kritik, die wirklich an die Sache geht. So. Und ich finde, die Kritik, die an die Sache geht, ist nicht berechtigt, zumindest in den meisten Fällen. Und dass man das nicht mag, das kann ich komplett nachvollziehen. So, das ist so mein Standpunkt dazu. Also man kann sagen, dass das, wenn man sagt, das ist gewaltverherrlichend, finde ich, dass man diese Aussage kritisieren kann, weil sie halt so stilisiert ist in diesen Szenen, dass sie nicht verherrlichend ist. Zumindest aus meiner Meinung nach.
Ja. Aber sie löst ja im Endeffekt zum Beispiel bei dir einen Lacher aus.
Ja, nee, so, sie löst einen Lacher aus. Aber also auch die, ich meine, die Filme sind ja auch bekannt dafür geworden, dass zum Beispiel die Kampfszenen so gut choreografiert sind. Und dass dann diese Blutszenen, wo sie rausspritzen und sowas so, das hat ja auch alles schon cinematische Vorläufer und so weiter. Und ich finde das nicht gewaltverherrlichend, weil das over the top ist. Und das sollte jedem bewusst sein, der das guckt.
Genau, wer das guckt. Aber ich wollte auch nur sagen, es gibt aber auch wahrscheinlich Meinungen, die sagen, doch, es ist gewaltverherrlichend. Und ich würde nicht per se sagen, das ist eine falsche Meinung. Es ist nämlich nicht gewaltverherrlichend. Ich finde diese Pauschalaussage ein bisschen schwierig, weil es gibt bestimmt irgendwelche Forscherinnen und Forscher auch, die irgendwie Gewaltthemen ein bisschen sich intensiver damit beschäftigen und sagen, nee, ist doch so. Und kann ja sein. Ich finde, man muss ja da jetzt nicht eindeutig sagen, ist gewaltverherrlichend oder ist es nicht. Mhm. Es ist, finde ich, nicht ganz so leicht aufdröselbar. Darauf wollte ich nur hinaus.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Aber ich will an der Stelle halt auch sagen, man macht es sich halt auch immer sehr einfach, wenn man sagt, so, ja, beide Meinungen sind richtig. So. Weil ich beziehe hier Position und ich sage so. Also
ich selber bin ja auch mehr auf deiner Meinung, aber ich denke, es ist nicht so eine ganz einfache Pauschalaussage.
Ja.
Du bist ja gerade richtig unter die Fronten gegangen.
Nein,
ich kann gerne einsteigen.
Wie kommt man da jetzt wieder raus?
Das ist schwierig.
Und, nee, ich finde, das ist halt immer eine. Das ist jetzt eine schwierige Diskussion, aber ich habe eine ähnliche Diskussion immer, wenn es um Actionfilme geht, weil ich finde, Action ist halt null mein Genre, spricht mich zero an und es fällt mir dann schwer ab, dann zu sagen, okay, aber für das Genre ist es ein guter Film. Wisst ihr, was ich meine? So,
ja.
Da
ja.
kann ich nicht trennen zwischen diesen Ebenen.
Ist weil, okay.
Genau, und da hat mich das jetzt irgendwie dran erinnert, weil ich bin dann irgendwie so gefangen in meiner Bubble und für mich muss irgendwie ein Film Inhalt haben, gute Dialoge. Ja. Und dann könnte man sich ja genauso fragen, warum guckst du dir dann einen Actionfilm an? Warum guckt man sich dann einen Gewaltfilm an, wo man weiß, ja, also was einen erwartet? Und dass eben eine Kunstform von ihm in dem Film eben Gewalt ist.
Aber du kannst, meine Punkt bei der Sache ist, dass eine Rom-Com zum Beispiel kann frauenverachtend sein, objektiv einfach frauenverachtend sein, du kannst sie mögen, also du kannst Rom-Coms mögen oder nicht.
Weißt aber du? Das Genre ist so definiert.
Ja, also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich mag keine Gewalt oder ich mag es nicht, exzessive Gewalt in Filmen, dann ist das einfach deine subjektive Meinung. Es kann trotzdem sein, dass der Film deswegen nicht gewaltverherrlichend ist. So, und dass das gewaltverherrlichende Argument quasi, das ist ja ein echter Vorwurf tatsächlich. Und den muss man dann objektiv betrachten können. Ich hoffe, das kommt richtig rüber. Ich habe das Gefühl, es kommt nicht richtig rüber.
Ich verstehe voll und ganz, was du meinst.
Ja.
Ich finde es aber auch schwierig, das genauso in Worte zu packen, ne? Ich meine, da kannst du ja wahrscheinlich jetzt irgendwelche Studien drüber lesen, die diese Ansicht dann auch nochmal irgendwie runterbrechen und sowas. Ich finde es einfach knifflig. Ich finde es nur, zumindest in dem Fall knifflig, wo Leute auch diesen Tarantino-Film gucken und nicht wissen, worauf die sich einlassen.
Ja,
da gibt es ja Leute.
Genau.
Oder irgendwelche, ich sag mal, jüngeren Leute das gucken und einfach nur abfeiern und sowas. Und für die könnte ich mir vorstellen, könnte es einen gewaltverherrlichten Einfluss haben. Das ist ja nur, also ich würde einfach nur diese, ich mag nur diese, immer diese Pauschalaussagen nicht, zu sagen, ja, es ist auf jeden Fall nicht gewaltverherrlichend. Ja. Aber ich bin ja da ansonsten deiner Meinung. Wir verrennen uns hier aber auch. Ist ja auch spannend. Wir könnten aber, weil ich habe das Gefühl, dass...
Das ist ein bisschen kontrovers, seid ihr.
Ja, nein, ist ja auch cool. Ist ja auch ein wichtiges Thema eigentlich, darüber zu quatschen. Ich finde, aber wir können vielleicht sonst, weil ich habe das Gefühl, 39,90 oder 99 Franc.
Mhm. Boah, das musst du nochmal wiederholen, weil der deutsche Titel ist 39,90, ne?
Genau.
Ja.
Und 99 Franc ist der Originaltitel. Ja, nee, du hast das direkt hintereinander gesagt und ich glaube,
das... Achso, genau. Es ist ein Film, zwei Titel, der Original und der Nicht-Original. Ich nenne ihn jetzt einfach 39,90. Mhm. Da sind wir, ich glaube, ihn irgendwann mal geguckt zu haben, aber eigentlich habe ich keinen Peil mehr davon. Und Niklas kennt ihn auch nicht, deshalb darfst du uns den so ein bisschen schmackhaft machen. Und ich habe
Kennt ihn wirklich nicht oder tut ihr jetzt nur so für die Folge?
Nee,
ich kenne den nur. Ich habe extra geguckt, ob man den irgendwo gucken kann. Den kann man leider nirgendwo streamen.
Ja. Ich weiß, dass er mit einem meiner ganz tollen Lieblingsschauspieler
ist. Jean Dujardin.
Genau.
Der den Oscar bekommen hat für The Artist.
Ja. Worum geht denn ganz kurz, vielleicht kannst du es so halb spoilerfrei rüberbringen, sorry für die,
das worum der geht. Das ist nicht schlimm.
Nee. Ja. Genau, worum geht der und warum ist der so geil?
Warum ist der so geil? Auch da, Soundtrack war super. Genau, und man kommt in den Film in einer relativ... Ja, fast, also es ist so eine Art Kunstatmosphäre, surreale Atmosphäre von, also ich glaube, das mag auch nicht jeder, diesen Stil. Rein in zwei Typen, die in einer Werbeagentur arbeiten, auch relativ weit oben in der Kreativabteilung und da mehr oder weniger maßgeblich Trends in der Werbung und in unserem Leben, Lifestyle etc. mitbestimmen. Mhm. Viel koksen und mit allem, was da so mitkommt, in diesem so wirklich klischeehaften Werbeagenturen-Leben, was die so führen. Genau, und man hat halt auch die Ebene, dass der Protagonist mit den Zuschauern redet und man wird halt so mitgenommen durch sein Leben in der Agentur und ja, das ist jetzt, ich glaube, jetzt würde ich den gar nicht mehr gucken wollen, ich mir hier selber so zuhöre. Und dieses ganze extrem schnelllebige, viel mit Farben, viel Kreativität und viel Geld ausgeben und Fast Fashion und Fast alles und hier und da, das schafft der Film rüberzubringen durch filmerische Mittel, durch Schnitt, durch Musik, durch Kameraeinstellungen, durch alles Mögliche. Und das passt einfach, das ist ein Kunstwerk. Und,
also mir machst du Bock. Ich würde mir,
super.
Würd mir den wirklich angucken.
Und es ist halt auch ein französischer Film. Ich finde, das ist auch oft gut. Und ich glaube, das kommt aus einem ähnlichen Haus oder aus dem gleichen Haus wie Mr. Nobody teilweise.
Ah, okay.
Genau, und
Dann ist dann nur bei eine französische Produktion.
Oder belgisch.
Ah.
Ja.
Okay.
Kann sein. Teil, das weiß ich nicht. Genau, aber da
keine Sorge, ich habe mal bei Mr. Nobody nachgeguckt, was der Regisseur sonst noch so gemacht hat.
Fast nichts.
Nee,
fast nichts.
Ja, also das richtig ist krass. Nicht so der hat aber auch ewig daran gesessen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ist also wohl, das ist ewig hat er daran gesessen. Mhm. Ja.
So ein Lebensprojekt.
Ja, genau. Genau, und bei 99 Franc, ja, und das ist auch null vorhersehbar. Man weiß gar nicht, wie das jetzt ausgeht. Oder man kann es sich denken und dann ist es dann doch wieder anders. Ja, und der geht, nimmt einen irgendwie mit. Ja, und man hat auf jeden Fall, es ist eine ganz große Gesellschaftskritik im Endeffekt.
Das war gerade meine Frage, ist das so Werbe? Agenturkritik oder Gesellschaftskritik?
Es ist eher größer, würde ich sagen. Ja. Und
also ich finde es schon geil, weil Jean-Dujardin da mitspielt.
Richtig, ja.
Ich liebe seine Gestik und Mimik.
Der ist hammergut, genau, ja.
Mich würde brennend interessieren, warum die den mit 39,90 übersetzt haben. Also,
vielleicht war der Kurs damals.
Ja. Ja, also das ist das Einzige, was mir gerade die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt. Ich meine, sich Gedanken darüber zu machen, wie Filmtitel übersetzt werden, ist sowieso immer eine Bemühung mit keinem Ziel, weil die teilweise so grauenhaft übersetzt sind. Aber bei dem Film, wie kann man 99 Franc mit 39,90 übersetzen? Wie viel ist das in D-Mark?
Ja. Ja, genau.
Haben die 99 Franc dann irgendeine Bedeutung in dem Film? Oder ist
das ein Spoiler? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gerade nicht.
Weil vielleicht ist da irgendwie die Bedeutung, dass das in Deutschland keinen Sinn ergeben würde.
Kann sein. Dafür müsst ihr den Film gucken.
Also ich würde absolute 3000%ige Empfehlung. Der passt auch, also das ist...
Weißt du, von wann der ist, grob?
2007.
Ja.
Oh, sorry, ich hätte es nicht
aufgefallen. Kein Problem. Ich hab gespickt.
Das ist erlaubt hier, ja.
Also er macht auf jeden Fall echt Spaß. Und es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ah, hier. Teilweise erinnert er mich vom Stil, aber nur zwischenzeitlich an Fear and Loathing in Las Vegas.
Nice.
Ui, das klingt ganz schön hart, abgefahren.
Ja, genau, aber wirklich nur teilweise. Also es gibt da auch eine Szene, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ja.
Ich hab Bock. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, den zu gucken. Hast du den auf DVD?
Ich hab auf meiner Festplatte.
Okay, gut. Ja gut, da finden wir eine Lösung, wenn wir kaufen können.
Hätte ich das gewusst.
Ja.
Nee, ich hab aber auch Bock, den zu gucken. Vielleicht habe ich mal irgendwann einen Trailer.
Und das Ende flasht auch auf jeden Fall. Also da, ja.
Okay.
Wir nehmen den mit, wir gucken uns den an.
Ja,
weil ich bin gespannt und du haust bestimmt auch so einen
Hauptrailer-Material. Darf ich dann wiederkommen, wenn ihr den besprecht?
Das können wir tatsächlich machen, ja. Gerne mal.
Nein.
Ich habe eine Frage nochmal zu Jean-Jacques.
Ja.
Ich spreche den nicht gut aus, ich weiß, aber ich kenne kein Französisch.
Super.
Den haben wir leicht abgefeiert, den Film.
The Artist oder was?
Nee, auch so einen anderen.
Wo er diesen. Ja, sorry.
Mit der Jacke, ich habe vergessen, wie der heißt.
OSS.
Nee, OSS 117, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, den feiere ich ganz, ganz stark ab.
Ah, Gott, wie heißt der mit der Jacke?
Aber es gibt auch diesen, wo der diese Lederjacke hat und dann, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wo der richtig geil in seiner Lederjacke aussieht, in so einer Cowboy-Lederjacke.
Ja.
Und dann wird sein Plan. Ganz grob, okay, es ist die geilste Jacke der Welt. Und die Jacke sagt zu ihm auch, ich bin die geilste Jacke der Welt, ich möchte die einzige Jacke der Welt sein. Und dann fängt er an, Menschen zu töten und will, dass er halt, klingelt nichts über dir. Ganz abgefahrener Film, aber...
Klingt gar nicht abgefahren.
Nee,
das ist mein Everyday Life.
Das ist von dem gleichen Macher wie Rubber, also dieser, wo diese Autoreifen rumrollen.
Ja, das, Menschen das, töten. Ich habe auch die ganze Zeit Rubber im Kopf.
Und ich habe gerade leider auch nicht... Am Schirm.
Ich blende es ein.
Ganz wundervoller Film und den würde ich dir dann jetzt einfach mal ans Herz legen.
Ja.
Der war schon arschlustig. Mhm. Und durch. Ich weiß nicht, Jean-Jacques hat schon so ein Händchen für verrückte Sachen. Die Artist ist ja fast schon normal.
Ja, voll.
Würde ich sagen, ja.
War deswegen auch schwarz-weiß.
Und stumm. Ganz normal.
Ja.
Ach, nice. Ja.
Was ist denn euer Lieblingsfilm?
Oh, jetzt machst du Fässer auf.
Dass du den Ball zurückspielst. Das ist super. Aber es ist immer ganz schwer, den Lieblingsfilm. Ne? Man muss ja auch mal sagen, so der aktuelle Lieblingsfilm. Ne?
Ja.
Das ist ja
eine ganz schwankende. Was kommt jetzt so?
Das ist eine Frage. Der erste Film, an den ich gerade denke, ist Blade Runner 2049, der so als letztes dazugekommen ist zu der Riege von den absoluten Lieblingsfilmen bei mir. Aber ja. Also, ich könnte auch, Herr der Ringe könnte ich halt auch sagen, Drive ist bei mir auch dabei.
Mm. Fight Club
natürlich, ich liebe Heat. Also, es gibt immer viele, die da konkurrieren. Ich kann da gern rausarbeiten. Ja. Fight Club werde wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann die Eins kriegen.
Ja, wir haben schon mal versucht, so eine Top Ten zu basteln. Aber, also, ich bin auch ein riesen Inception-Film. Ich mag so einen von diesen Nolan-Filmen auch auf ähnlichen Punkten mit diesem ganzen Mindfuck, weil ich das schön finde, wenn man sowas nach und nach durchdenken muss und sowas. Ja, mag ich gern. Ein paar Tarantino-Filme sind geil. Also, es ist ganz schwierig. Und von den neueren, nenne ich es mal, fand ich The Father auch unfassbar. The Father.
Okay.
Geht um so einen dementen Vater mit ein paar Perspektiven. Hammergeil.
Mhm.
Und ich fand jetzt auch Dune, den neuen Dune, ganz, ganz wundervoll.
Den neuen Dune.
Den neuen Dune.
Mit Timothy.
Mit dem heißen Timothy.
Timothy Chalamet.
Genau, der, ja.
Ja, und Zendaya.
Zendaya.
Ja.
Ja, also da auch...
Echt?
Hut ab. Hast du den Film geguckt?
Ja.
Fandst du nicht so?
Fand den okay.
Okay.
Ja.
Ja, mich hat er schon, gepackt.
Okay.
In jeder Hinsicht. Aber ja. Aber das sind auch immer so Sachen, einen Top-Film zu benennen, es ist schwierig, einfach unfassbar,
ne?
Knifflig.
Voll, ja. Da kommt auch viel zusammen, ne?
Ja, und man automatisch spielt man irgendwelche Filme nicht in die Top-Liga dann, die man aber auch geil findet. Mhm. Das möchte man ja auch nicht.
Wenn ich jetzt, was ich in der letzten Zeit auch ganz gut fand, war Knives Out.
Ja.
Das fand ich mal wieder, das fand ich ja ganz nett.
War auf jeden Fall besser als die Neuverfilmung von Mord im
Orient
Express und Tod auf dem Nil. Ja.
Ja.
Knives Out war auf jeden Fall besser als die beiden. Allein weil Daniel Craig so trottelig war.
War mega gut.
Geliebt. Kommt jetzt die Fortsetzung, ne?
Ja?
Nicht mehr lange, ja.
Ah, cool.
Ich glaube, direkt auf Netflix. Schön. Aber hat ganz, ganz komischen Namen auch.
Hey, aber Knives Out war doch von Amazon.
Nee, es muss...
Müssen, ich glaube, es kommt auf Netflix.
Ja.
War es Amazon?
Ich meine, ja.
Ja, das kann sein. Da mag ich mich, mag ich daneben liegen.
Ja.
Ja, bin ich mir gerade nicht sicher.
Wie fandet ihr denn den Netflix-Film, diese Sachen, die da von oben kamen? Look Up?
Don't Look Up.
Don't Look Up.
Diese Sachen, die von oben kamen. Ich war jetzt bei wolkigen Aussicht auf Fleischbällchen oder sowas.
Sorry.
Don't Look Up mit den Meteoriten.
Ja.
Den meinst du?
Ja.
Es gibt Sachen von oben kamen, was auch noch gibt, den habe ich nicht gesehen, dieses...
Nope. Nope gab es noch.
Und ich habe diese aber mit diesem Gefängnis im Kopf, wo von oben immer alles weiter runtergeworfen wird. Und was ist denn nochmal?
Der Schacht.
Der Schacht. Da habe ich jetzt dran gedacht. Ja, also die Beschreibung, das, was von oben kam, da kann man einiges interpretieren.
Finde ich super.
Ich fand Don't Look Up ganz wundervoll.
Ja?
Also mir hat das sehr gefallen, weil der doch so eine sehr schöne aktuelle Gesellschaftskritik ist. Und auch von früher eine gute Gesellschaftskritik und auch in der Zukunft sein wird. Ja. Du auch?
Ich mochte den auch.
Also ich nehme an, dass...
Ja, ich fand den okay. Ich fand den ein bisschen drüber. Und das war ein bisschen anstrengend auch manchmal. Okay. Und dann fand ich es ein bisschen zu obvious.
Ja, der war ein bisschen... Ne? Der war wenig subtil.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, so.
Aber der hatte ein paar coole Sachen. Also das Leonardo DiCaprio da so seinen Ruhm verfällt als dieser Wissenschaftler, der bekannt wird und so weiter. Das war ganz cool.
Ja, der war natürlich drüber, aber das wollte er ja auch sein. Und er endet schön. Also auch relativ...
schön.
Ja, schön. Ich finde so Enden immer wichtig. Also, es ist natürlich nicht romantisch. Ja, ich finde oft ein Happy End muss nicht sein.
Nee, ist auch so. Es zerstört alles. Sehr langweilig und dann machen sich die Leute immer so einfach. Ne?
Ja, aber da sind wir ja, sag ich mal, wir haben ein paar Übereinstimmungen und ein paar Unterschiede, sag ich mal, im Filmgeschmack.
Ist das so?
Ganz grob. Ich würde aber eher sagen, wahrscheinlich eher Übereinstimmungen.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch okay.
Also, das ist okay. Ja, wir haben dich nicht eingeladen.
Dass man
ja, natürlich.
So eine. Ja. Ja.
Ja.
Okay, damit fasst es zusammen. Es ist okay, Übereinstimmungen im Filmgeschmack zu haben. Und Quentin Tarantino ist nicht gewaltverherrlichend, fassen wir auch zu sagen.
Und damit rappen wir die ganze Geschichte hier ab, oder?
Und alles Gute kommt von oben.
Alles Gute kommt von oben.
Alles klar.
Rap, rap, rap. Jetzt musst du rap, rap, rap in die Kamera sagen.
Genau. Really?
Ja.
Why?
Das.
Einfach rap, rap, rap sagen.
Rap, rap, rap.
Sehr gut.